Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir geht es so, in der Bibel gibt es Texte, die einem besonders im Gedächtnis hängen bleiben. Ich bezeichne diese Texte immer ganz gerne als Perlen. Und ich denke, dass sich jeder so seine eigene Perlenschnur aufgefädelt hat mit Texten, die ihm besonders am Herzen liegen. Jeder hat eine besondere Beziehung zu einzelnen Texten, Versen, Kapiteln oder sogar ganzen Büchern. Zum einen, weil sie ihn besonders treffen oder weil sie ihm eine besondere Hilfe sind oder waren, weil sie seinen Verstand oder sein Herz anrühren oder auch nur, weil er sie besonders schön findet. Es lohnt sich, sie zu sammeln, zum Beispiel in einem hübsch gebundenen Album oder Tagebuch. Ich habe heute einen Text ausgesucht, ursprünglich nur, weil ich ihn besonders schön fand. Die Psalmen nehmen einen ganz besonderen Stellenwert in der Bibel ein. Es sind Gebete, Lieder und Gesänge, geschaffen zum Lobe Gottes und zur Anbetung, zum Klagen, zum Schreien, zur vorbehaltlosen Kommunikation mit Gott und auch zur Bewunderung Gottes. Und jeder einzelne Psalm ist in sich abgeschlossen. Ein Schatz. Insgesamt 150 Perlen. Ich möchte euch jetzt meinen Lieblingspsalm vorstellen, den 139. Psalm, so wie ich ihn verstehe. Ich habe von einem Prediger gehört, dass die traditionelle Auslegung der Juden anders ist. Aber da mache ich mir jetzt mal nichts draus. So wie ich ihn verstehe, wird er zu meinem Psalm. Ich lese ihn einfach mal vor. Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet im Mutterleibe. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Der 139. Psalm ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingstexte. In ihm sind Bilder enthalten, wie sie in ihrer Reinheit und Poesie von keinem Dichter übertroffen werden können. Aber es ist nicht nur die Schönheit des Ausdrucks, die diesen Psalm zu einer Schatztruhe macht, obgleich dies für mich der Angelhaken war. Wenn wir uns näher mit ihm beschäftigen, entdecken wir den Schöpfer und sein ganzes Universum darin, in seiner Weite und Unendlichkeit. David war ein zu seiner Zeit unübertroffener Dichter und Musiker. Und er war gesegnet. Nicht umsonst war er sogar dazu in der Lage, das Gemüt eines Saul zu beschwichtigen. Daher glaube ich, dass auch sein Gotteslob einzigartig ist. Es hat schon eine Ahnung von Vollkommenheit. Dieser Psalm ist nicht nur als Text zu sehen. Wir haben hier nur eine ziemlich prosaische Übersetzung. Es ist eigentlich ein Lied. Es ist vorzusingen und präsentiert sich in seinem hebräischen Urtext mit Rhythmus und Reim. Ich hätte ja nur zu gern die passenden Melodien und Harmonien dazu gehört. Schade, dass diese nicht überliefert sind. Aber das gibt heutigen Musikern die Gelegenheit, sie neu zu vertonen. Selbst in unseren schwachen Übersetzungen können wir anhand des Inhalts die Liedform noch erkennen. Ich glaube, in dem Lied sind vier Strophen entdeckt zu haben. Diese vier Strophen sind völlig symmetrisch angeordnet. 24 Verse geteilt durch vier ergeben jeweils 6 Verse pro Strophe. Diese sind in meiner Bibel auch durch eine Leerzeile voneinander getrennt. Und diese 6 Verse sind wieder in der Regel aufgeteilt in 4 plus 2. Und der erste und der vorletzte Vers lauten beinahe gleich, sodass sich dann ein Kreis schließt. Vers 1, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Und Vers 23, Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Der Unterschied besteht nur darin, dass Vers 1 ein Aussagesatz ist und Vers 23 eine Aufforderung oder Bitte. Jede Strophe hat ihren eigenen Höhepunkt. In den ersten 4 Versen geschieht ein Aufbau und in den letzten beiden ein Abgesang, eine Zusammenfassung, eine Erklärung oder eine Folgerung, in der Mitte sogar eine Steigerung. Die erste Strophe würde ich mit der Überschrift »Meine Grenze« überschreiben. David fängt unten bei mir auf der Erde an. Die zweite und dritte Strophe versuchen Gottes Grenzen auszuloten. Und in der vierten Strophe kommt David wieder zurück auf die Erde. Es stellt eine Ausgrenzung dar, denn jede Grenze hat ja bekanntlich 2 Seiten, drinnen und draußen. Und die letzten beiden Verse erhalten eine Sonderstellung. Sie stellen den Grenzschutz dar. Ich gehe jetzt einfach mal Strophe für Strophe durch. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wie gefällt euch der Gedanke, völlig durchschaut zu sein? Wie gefällt es euch, auch nicht den kleinsten Winkel oder die kleinste Ecke als Rückzugsmöglichkeit zu haben? Ob ich sitze oder stehe, ob ich gehe oder liege, jedes Wort und jeder Gedanke liegen vor Gott bloß. Erinnert euch das an etwas? Big Brother und seine Abkömmlinge war und ist im Fernsehen der große Renner. Es vielleicht heißen die Sendungen heute anders, aber es geht um die Beobachtung. Die ganze Welt schaut zu. Noch nicht einmal Toilette und Dusche sind tabu. Die Kandidaten nehmen freiwillig teil. Da aber dieses eingesperrt und ständig beobachtet sein völlig unnatürlich und eigentlich unerträglich ist, lockt man die Teilnehmer mit Geld und ein bisschen zweifelhafter Berühmtheit. Manche haben ja vielleicht sogar Spaß daran. Ich könnte es nicht ertragen, dass da jeder, aber auch wirklich jeder zusehen kann. Menschen, die einen kennen und völlig Unbekannte. Menschen, die einen lieben und solche, die einen hassen oder verachten. Menschen, die einem wohlwollen oder nur ausnutzen. Wenn man unter ständiger Beobachtung steht, fängt man an, sich in sich selbst zurückzuziehen oder krank zu werden. Zum Glück kann das Fernsehpublikum die Gedanken noch nicht sehen und so mancher ehemalige Teilnehmer braucht hinterher trotz allem eine Therapie. Aber Gott ist ja nicht jeder. Und ganz gewiss kein sensationslüsterner Voyeur. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns gewollt. Er sieht uns mit Liebe an. Er kennt sogar meine innersten Gedanken. Bei ihm ist das aber kein beunruhigender Gedanke, im Gegenteil. Wenn er alles von mir weiß, habe ich es nicht nötig, irgendetwas vor ihm zu verheimlichen. Ich finde es tröstlich, dass es ausgerechnet Gott ist, der mich kennt, mit allen meinen guten und schlechten Seiten, mit meinen Stärken und Schwächen und Fehlern, und der mich trotzdem annimmt. Ich brauche ihm nichts vorzumachen. Ich brauche keine Maske aufzusetzen und muss auch nicht den Helden spielen. Ich darf völlig entspannt sein. So wie mich das Wasser in einem heißen Bad von allen Seiten umgibt und mich dabei wohlige Wärme durchströmt, so bin ich umgeben von Gottes Liebe. David stößt hier an seine Grenzen, wenn er sagt, das ist mir zu hoch. Und ich auch an meine. Ich erkenne meine Begrenztheit. Aber es fällt mir nicht mehr schwer, sie zu akzeptieren. Ich darf mich einfach fallen lassen. In der zweiten und dritten Strophe passiert nun etwas Seltsames. Mit den schönsten Bildern scheint David vor Gott fliehen zu wollen. Aber er geht nur auf eine Reise. Eine Reise, die da enden wird, wo sie begonnen hat. Von in Vers 7, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, bis Vers 18, am Ende bin ich immer noch bei dir. Aber welch eine Reise ist das? Sie ist ein Versuch, Gottes Grenzen auszuloten, nur um festzustellen, dass Gott grenzenlos und für meine Begrenztheit völlig unfassbar ist. Dabei können wir alle Richtungen austesten, die uns nur einfallen. Hier sind wir nun bei dem Universum, das ich euch versprochen habe. Führe ich gen Himmel? Nach oben. Bettete ich mich bei den Toten? Nach unten. Von oben nach unten, da haben wir schon mal die Vertikale. Ein wunderbares Bild, aber noch viel mehr als das. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Das war das, was mich festgehalten hat an diesem Psalm. Das ist dort, wo der Horizont den Blick begrenzt und noch weiter bis in die Unendlichkeit, die waagrechte Fläche, die horizontale. Alles zusammen nun unser dreidimensioneller Raum, dimensionaler Raum, die Ausdehnung nach außen, einschließlich des Weltraums. Überall führt uns Gottes Hand und hält uns seine Rechte. David ist damit aber noch längst nicht zu Ende. Er fängt gerade an. Zum Universum gehört auch das Phänomen des Lichts. Ohne Licht gäbe es kein Leben, keine Sonne, keine Sterne am Himmel. David stellt das Licht als eine neue Dimension dar. Es ist wieder etwas, das uns von allen Seiten umgibt. Auch Finsternis kann uns umgeben. Darauf komme ich noch zurück. Aber Licht und Finsternis sind ein ganz besonderes Gegensatzpaar. In einer Kindergeschichte habe ich das auch schon mal dargestellt. Licht ist aktiv, Finsternis ist passiv. Ich versuche das mal zu veranschaulichen. Jetzt habe ich gerade keine Kerze da, aber macht nichts. Ihr könnt euch das vorstellen. Wenn ich eine Kerze anzünde, vertreibt das Kerzenlicht die Finsternis. Aber umgekehrt ist die Finsternis nicht in der Lage, die Kerze zu löschen. Da, wo ich das Licht einschalte, gibt es automatisch keine Finsternis mehr. Aber ich kann nicht die Finsternis anknipsen. Da muss ich schon das Licht ausschalten. Beziehungsweise die Kerze wieder auspusten. Finsternis ist einfach nur das Fehlen von Licht. Wenn man nun das Wirken Satans auf dieser Erde betrachtet, könnte man denken, dass auch die Finsternis aktiv sei, zumal sie uns manchmal wirklich von allen Seiten zu umgeben scheint. In Wirklichkeit hält er uns nur die Augen zu oder stülpt uns eine Kapuze über und bindet sie am Hals zu, damit wir das Licht nicht sehen können. Unser Körper und unser Geist sind durch diese jahrtausendelange Manipulation so geschwächt, dass unsere körperlichen und geistlichen Augen das Licht, das wahre Licht, oft wirklich nicht mehr erkennen können. Es gibt Menschen, die sich vor diesem Schrecken in physische und psychische Krankheit zurückziehen müssen und dafür nicht mehr verantwortlich zu machen sind. Auch wenn sie es nicht wahrnehmen und vielleicht auch auf dieser Erde nie mehr wahrnehmen werden, so hat Gott sie nicht verlassen. Spätestens bei der Wiederkunft Jesu und auf der neuen Erde werden sie erlöst und vom Licht umhüllt sein und für ihre Qualen entschädigt werden. Denn Gott ist die Quelle des Lichts und die Finsternis und ihr angeblicher Urheber werden nur so lange existieren können, wie es das Licht zulässt. Denn das Licht ist Herr über die Finsternis. Das Licht hat die Macht. David will damit wohl auch ausdrücken, dass Gott als der Schöpfer, der ewig Seiende, die Lichtquelle, durch die Finsternis nicht ausschaltbar ist. Ist er es doch auch, um es mal salopp auszudrücken, der uns angeknipst hat. Am Ende der zweiten Strophe also können wir festhalten, dass es in allem, was uns umgibt, keine Grenze für Gott gibt, womit wir bei der nächsten Strophe und in der nächsten Dimension angekommen sind. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Vers 14 lasse ich erstmal aus. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. David kannte noch kein Mikroskop. Aber das hielt ihn nicht davon ab, Gottes Grenzen im Inneren unseres Körpers und im Mikrokosmos zu suchen. Er wusste nichts von Keimzellen und Zellteilung, von Chromosomen und Genen, von Stoffwechselvorgängen, chemischen Reaktionen, elektrischen Impulsen und Synapsen. Aber er vertraute darauf, dass Gott weiß, wie der Mensch entsteht und funktioniert. Hätte er nur eine winzige Idee von dem gehabt, was wir heute wissen, sein Lob wäre noch enthusiastischer ausgefallen, wenn das noch ginge. Für Gott gibt es also auch keine Grenze nach innen und im Kleinen. Auch heute ist es so, je kleiner die entdeckten Einheiten sind, desto mehr neue und unbekannte Welten tun sich auf. Vers 14 hat in unserer heutigen Welt einen besonderen Stellenwert. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Mit dem zweiten Teil können wir sofort einverstanden sein. Gottes Werke sind wunderbar. Man denke nur an die Natur, Himmel und Erde, das Meer und die Wasserbrunnen und alles, was darinnen ist. Aber sagt mal ganz ehrlich, wer von euch, liebe Schwester, lieber Bruder, hält sich selbst für wunderbar? Wir neigen doch dazu, diesen Text auch auf unser Aussehen zu beziehen, ich zumindest. Und ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendetwas an sich auszusetzen hätte. Selbst ein Supermodel wie Claudia Schiffer hätte gerne einen schmaleren Mund und größere Hände. Was soll ich denn da sagen? Von meiner Figur will ich mal nicht reden. Und wenn ich Inderinnen sehe mit einem so langen und so dicken Zopf, erblasse ich vor Neid. Ich kenne auch zwei in Deutschland lebende iranische Frauen, die so schön sind, dass ich zweimal hingucken musste, um zu glauben, dass sie echt sind und nicht nur virtuelle Erscheinungen. Die sind wunderbar. Aber ich? Wir sind damit auch nicht allein. Es gibt viele, die so denken. Kennt ihr das teuerste Ersatzteillager der Welt? Nach Harald Schmidt ist das Cher und war es Michael Jackson. Woher kommt es, dass die plastischen Chirurgen einen Boom erleben, der seinesgleichen sucht? Ich weiß nicht, mit wem sich Männer vergleichen, mit Arnold Schwarzenegger vielleicht oder irgendeinem anderen Bodybuilder und Sixpack-Träger. Wir Frauen aber ganz bestimmt mit Barbie. Oder den knabenhaften Hungermodels, die nicht wie Frauen aussehen dürfen, weil so manche Modeschöpfer mit Frauen nichts am Hut hat. Anstatt mit Christus vergleichen wir uns miteinander, ohne mit irgendwelchen zweifelhaften Vorbildern, machen uns selbst nur unglücklich. Gott vergleicht uns nicht. Er hat uns einzigartig gemacht und es wäre doch langweilig, wenn alle gleich aussähen, oder? Jeder ist wunderbar gemacht und zu den wunderbaren Eigenschaften des Menschen zählt, dass er kreativ sein kann, dass er sozial ist, dass er liebt und dass er anderen gerne eine Freude bereitet. David meint bestimmt nicht nur die Hülle, sondern den ganzen Menschen. Nun verlässt er alles Räumliche, eine weitere Dimension tut sich auf. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Diese neuerliche Dimension ist etwas, das nur Gott unter Kontrolle haben kann, die Zeit. Sie verläuft für uns nur in einer Richtung. Sie ist für uns unfassbar. Wie war das nochmal gleich mit den 1000 Jahren und dem einen Tag? Für uns geht die Zeit unerbittlich weiter. Sie ist für uns nur eine Gerade, die in eine Richtung verläuft. Aber Gott kann sich auf dieser Gerade beliebig hin und her bewegen. Er kennt Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen. Also auch hier schafft David es nicht, eine Begrenzung Gottes festzustellen. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Nun versucht er noch in Vers 17 und 18 Gottes Gedanken zu erfassen. Das Unfassbarste ist die unendliche Liebe, die ihn einen Erlösungsplan für die Menschheit hat finden lassen. Und wenn David schon nicht den Inhalt erfassen kann, möchte er sie wenigstens zählen, gibt aber sofort wieder in Erstaunen und Bewunderung auf, um seine virtuelle Reise endlich auf den Punkt zu bringen. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Gott ist unbegrenzt, ob in der vertikalen oder in der horizontalen, im endlosen Weltraum, in dem, was wir sehen und was wir nicht sehen, im Großen und Kleinen, in uns, in der Zeit und Ewigkeit, in seine Gedanken. Er ist grenzenlos, allgegenwärtig. Er ist überall da, egal wohin ich mich wende. Am Ende bin ich noch immer bei ihm und er bei mir. Seine Hand führt mich und seine Rechte hält mich. Jetzt könnte der Psalm eigentlich aufhören, oder? Stattdessen kommt jetzt das absolute Kontrastprogramm. Denn irgendwie müssen wir ja wieder auf den Teppich kommen. Alles andere war so wunderschön, harmonisch, bilderreich und poetisch. Und dann sowas. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Früher hätte ich diese Verse am liebsten aus dem 139. Psalm hinaus befördert. Aber sie gehören nun mal dazu und sie sollen auch irgendwie zum übrigen Text passen. Gott selbst ist zwar grenzenlos, das heißt aber nicht, dass er keine Grenzen schafft. Jetzt geht es um die Folgerungen aus dem Vorhergegangenen. Es geht um Entscheidungen, beziehungsweise um die, die sich bewusst gegen Gott entschieden haben oder auch manche Gedanken, die wir nicht unter Kontrolle haben. Dies ist die Strophe der Ausgrenzung. David lässt starke Gefühle zu, Hass verbunden mit dem Wunsch zu töten. Wir predigen immer Liebe, Vergebung und Versöhnung. Ist das immer erreichbar und wünschenswert? Wer behauptet als Mensch, dass er alle Menschen liebt, dass er nicht hasst oder noch nie gehasst hat, der hat entweder sich selbst noch nicht erkannt, er macht sich was vor oder er lügt. Versuchen wir, diesem unguten Gefühl mal auf den Grund zu gehen. Ein Münchner Hochschulprofessor hat einmal die zugegeben etwas scherzhafte These aufgestellt, dass es zwei Sorten Menschen gibt. Solche, die Krimis lesen und solche, die es zugeben. Ich weiß, dass mein Mann keine Krimis liest. Nun ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Man muss das nun auch nicht so ganz ernst nehmen. Aber bleiben wir mal beim Krimi. Sag doch mal, warum sind Krimis in jeder Form, ob als Detektivgeschichten, Polizeigeschichten, Action oder Science Fiction, so erfolgreich? Warum haben entsprechende Filme so hohe Einschaltquoten? Ich will jetzt nicht im Krimi das Wort reden. Beschäftigt man sich doch gedanklich doch mit dem Bösen. Aber ich denke, wir lesen und sehen unter anderem deshalb gerne Kriminalgeschichten, weil es unser Bedürfnis nach Vergeltung befriedigt, wenn der Bösewicht seiner gerechten Strafe zugeführt wird, wie es durch Waffen oder Muskelgewalt, durch Action oder durch Witz und Intelligenz. Weil der Gerechtigkeit Genüge getan werden soll. Weil wir dem in uns schlummernden Hass auf die Störung unseres Gerechtigkeitsempfindens ein Ventil öffnen können. Hass ist also Bestandteil unseres Lebens, wie der Tod auch. Hass ist nicht nur schlecht, er hat auch etwas zu tun mit Vergeltung, mit Sühne, mit dem Sehnen nach Gerechtigkeit und Reinheit. Vielleicht könnte man es so ausdrücken, der Hass gehört zur Seelenhygiene. Hass wird nur dann schlimm, wenn ich meine Vorstellungen von Gerechtigkeit anderen überstülpe und selbst durchzusetzen versuche. Denn meine Vorstellung von Gerechtigkeit ist eine andere als die meines Bruders. Die Vorstellung von Gerechtigkeit ist eine andere beim Reichen als bei dem Armen. Oder die des Hindus ist eine andere als die des Moslem. Die des Kosovo-Albaners ist eine andere als die des Serben. Diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Und je nach Kultur, Mentalität und Temperament sind die Folgen mehr oder weniger katastrophal. Vor allem dann, wenn ich mich selber darum kümmere. Wenn nun wir unvollkommenen, fehlerhaften Menschen richten wollen, kommt dabei in der Regel nur noch Schlimmeres heraus. Römer 3, Vers 10. Denn wir alle sind unter der Sünde, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Nur Gott ist gerecht. Nur bei Gott gibt es eine absolute Gerechtigkeit. Deshalb können wir die Vergeltung, die Rache getrost ihm überlassen, wie er es auch fordert in Römer 12, Vers 10. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. David war nun ein Mensch der Entscheidungen, oft auch der krassen Entscheidungen. Deshalb war für ihn die Sache ganz klar, Hass oder Liebe, in seinem Fall natürlich gefärbt durch sein orientalisches Naturell, zeigen nur an, auf welcher Seite der Grenze jemand steht. Hass ist kein verbotenes oder schlechtes Gefühl, genauso wie die Liebe nicht nur ein schönes, warmes Gefühl sein soll, sondern eine Entscheidung. Und die Qualität der Entscheidung muss sich messen lassen. An der Heiligen Schrift ganz allgemein, an den göttlichen Gesetzen und am allerwichtigsten an der Person Jesu Christi. Bedeutet nun Liebe, dass ich mich für jemanden entscheide, ich ihn mit eingrenze, so bedeutet Hass, dass ich mich gegen jemanden entscheide oder auch gegen meine eigenen Gedanken entscheide, ihn ausgrenze und, das ist für mich hier noch etwas logischer, der andere sich selbst durch seine Entscheidung ausgegrenzt hat. Keine Grenze aber ohne funktionierenden Grenzschutz. David möchte die Gottlosen außerhalb seiner Grenze wissen. Der Staat stellt dafür speziell ausgebildete Polizisten ein. Aber auch Polizisten sind nur Menschen. Zu Beginn ihrer Ausbildung haben sich sicher alle vorgenommen, einmal ein guter, unbestechlicher und rechtschaffener Rechtshüter zu werden. Aber immer wieder kommt es vor, dass ein Hüter zum Täter wird. Die Verlockungen oder auch Nöte sind oft zu groß. Also muss ich selber auf meine Grenze aufpassen, oder? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Hier schließt sich unser Kreis. Von der Aussage zur Bitte hier schließt sich unser Kreis. Von der Aussage zur Bitte. Weiß David, weiß ich denn nicht selbst, auf welchem Weg ich bin? David bittet Gott, ihn zu erforschen und ihn zu überprüfen. Und das tue ich auch. Denn wenn ich auf der falschen Seite der Grenze stünde, gehörte ich ja zu denen, deren Tod David gerade forderte, zu den Blutgierigen und Gottlosen. Das will ich nicht. Und das will hier keiner, sonst wären wir nicht hier. Gerade haben wir festgestellt, dass es uns unmöglich ist, Gott zu begreifen. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch nicht in der Lage sind, uns selber zu begreifen. In Grenzsituationen tun sich in so manch bravem Menschen oft Abgründe auf, von deren Existenz er keine Ahnung hatte. Wir haben uns nicht unter Kontrolle. Trotzdem maßen wir uns oft genug an, sogar über unsere Nächsten urteilen zu können. Nur der Grenzenlose, der Allgegenwärtige, Allwissende, der Ewige und unendlich Liebende ist dazu in der Lage. Er kennt Und er erkennt uns und trotzdem liebt er uns. Er sagt uns zu, dass er sich von uns finden lassen will und dass er uns die Tür öffnen will, wenn wir nur anklopfen. Und leite mich auf ewigem Wege. Dies ist nun für mich das Wort, weswegen ich nicht den Mut zu verlieren brauche. Das Wort, das allem Vorangegangenen erst Leben einhaucht. Ich kann mich fallen lassen, ich darf die Führung ihm überlassen. Er wird mich nicht falsch führen. Wenn er die Grenze schützt, bin ich auf der richtigen Seite. Jesus Christus hat für uns den Weg bereitet. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, außer wir wollten es. Er schenkt uns das Wollen und Vollbringen. Wir dürfen uns ihm, seiner Hand, seiner Rechten, ganz und gar anvertrauen. Wir dürfen uns zusammen mit David in Erstaunen und Freude völlig auf den Herrn verlassen. Und wir brauchen ihn auch nicht lange zu bitten. Ehe wir unsere Bitte ausgesprochen haben, hat er uns schon erhört. Er wird uns auf ewigem Wege leiten. Amen.